Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Hallo liebe Cottage-BewohnerInnen und Loons. Wir sind hier zurück bei Meet Us at the Cottage, dem Podcast, in dem wir minutenweise Heated Rivalry analysieren. Und wir, das sind Becky.
Hallo. Und Nele.
Hallo. Und Tami.
Ja, wir sind hier immer noch beim Szenenwechsel nach dem Shane Freeze in der wunderschönen Umkleidekabine von dem Stadion. Und jetzt kommt Ilja auch noch dazu in die Umkleidekabine, geht zu seinem Locker, zu seinem Spind und macht erstmal die Tür auf. Und Shane fängt an, sich die Schuhe anzuziehen. Also er kommt eigentlich aus seinem Freeze raus, sobald Ilja den Raum betritt. Davor war er so ein bisschen so Schockstarre, was mache ich hier eigentlich, was mache ich jetzt? Und Ilja betritt den Raum und ist jetzt bekleidet, also eben man sieht auch die ganzen Körper, er hat ein Handtuch um seine Hüften geschwungen.
Bekleidet.
Ja. Im Tarzan-Style. Und Shane fängt dann auch an, doch nochmal mit Ilja zu kommunizieren. Und zwar nämlich, dass man ja vergessen könne, was gerade passiert sei unter der Dusche.
Na klar, Shane, auf jeden Fall. Das ist das, was passieren wird.
Jetzt wissen wir auch, was im Kopf abging von Freezing Shane. Er war so, oh mein Gott, was mache ich hier, wie löse ich das jetzt?
Mhm. Ja, er lässt auch den Schuh fallen, während er so also, er ist so wirklich ja, so ein kleiner Shane, der irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich.
Ich meine, man könnte es auch so interpretieren, ich glaube nicht, dass es so ist, aber man könnte es auch so interpretieren, dass er quasi gewartet hat, bis Ilja kommt, damit er noch was zu tun hat, wenn er dann reinkommt, dass er sozusagen da sitzt und wartet, jetzt kommt er, jetzt fange ich an, meine Schuhe anzuziehen. Also vielleicht war das auch so ein bisschen seine Intention, aber ich würde den Freeze-Moment eher sehen, der Panikmoment, der, oh Gott, was passiert jetzt hier gleich, jetzt kommt er hier gleich rein, was soll ich tun? Also ich finde das sehr schön, auch dass wir hier quasi diesen Aufbau haben, ne? Also Shane sitzt und ist ja auch so ein bisschen im Vordergrund für uns und Ilja kommt von hinten links so reingelaufen, diesen Gang mit diesen geilen Lockers, also mit diesen Spinden entlang und steht dann so vor Shane, also ist so ein bisschen größer als er. Also dieser ganze Aufbau dieser Szene, ich finde das so schön, also so rein optisch mit diesen braun-roten Spinden auf der linken und taubenblau-grauen Spinden auf der rechten Seite und dieses
Neonlicht,
Lichtding,
ja,
was genau in der Mitte oben langläuft. Also richtig, richtig cooler Aufbau dafür, dass das wahrscheinlich kein teures Set war, sich da zwischen so ein paar Spinde zu setzen.
Und es wird nur noch schöner in dieser Minute, aber ich muss noch kurz erwähnen, falls ihr euch fragt, worüber wir gerade reden. Wir reden übrigens über Minute 16, das habe ich nämlich vergessen, Intro zu sagen. Nur falls ihr mitkommen wollt beim Analysieren, wir sind bei Minute 16.
Schade, ich wollte dich schon wieder vor den Karren schmeißen.
Es ist mir noch eingefallen. Ich bin immer so aufgeregt, dass ich die Minuten vergesse. Das ist gut, dass ich noch aufgeregt bin, glaube ich. Ja.
Was bei der Komposition dieses Bildes halt auch für die Geschichte und auch generell einfach super gut gemacht ist, ist, wie das Motiv, das Meldmotiv endet. Das hört nämlich auf, wenn Ilja seinen Spind aufgemacht hat und auf Shane guckt. Und diese Entscheidung, so dieses sehr gute Musikstück so enden zu lassen und dann in diese Szene so richtig reingezogen zu werden, weil dann keine Musik mehr zu hören ist, auch da top 10 von 10 gerne wieder.
Ja, Tammy hat ja gesagt, Shane sagt zu Ilja, dass man das auch vergessen könne, was da in der Dusche passiert ist. Und Ilja, ja, ist halt Ilja und reagiert darauf, indem er sagt, bist du dir sicher, dass das ist, was du willst? So mit diesem schon wissenden Blick, dass er das natürlich nicht will eigentlich.
Aber also er sagt, is what you want auf Englisch und eben nicht, ist es das, was du willst. Also er vergisst ein das quasi und das ist mit längerem Betrachten der Serie auch noch wichtig, kommen wir irgendwann später dazu. Aber ich finde, da sehen wir haben ja auch schon über Kate Jablonowski gesprochen und was ihre Herangehensweise ist, um die Sprache den Schauspielern beizubringen oder wie sie quasi die russische Sprache im Sprachtraining beibringt. Und ich finde, das ist so eine ganz tolle Nuance, wo man das eben auch merkt, es fehlt halt absichtlich ein That an dieser Stelle. Und was auch vielen Fans online zum Beispiel in Reddit auch aufgefallen ist, dass Ilja sehr oft Sätze mit is beginnt. Und tatsächlich ist es so, dass es im Russischen kein Ist im Präsens gibt und wahrscheinlich eher sich daran, deshalb an diesem Ist so ein bisschen langhangelt, weil er halt dann auch so überkompensiert, weil er so sehr auf dieses Ist konzentriert ist.
Ja, Hyperkorrektur nennt man das dann, glaube ich.
Ja, Hyperkorrektur. Und ich glaube, ich würde diese Stelle auch noch mal voll kurz gerne nutzen, weil mich eine Sache bei dem Russisch schon auch beschäftigt irgendwie so. Und zwar, ich habe ja die Serie auch zuerst geguckt und habe erst danach rausgefunden, dass Connor eben kein Muttersprachler Russe ist. Mhm. Und ich muss sagen, im ersten Moment war ich auch echt ein bisschen enttäuscht, dass er kein Native Speaker ist, weil ich es für 2026 oder 2025 in dem Fall eigentlich nicht mehr modern finde, solche Rollen eben nicht explizit in der Bubble auch zu vergeben. Ich habe, glaube ich, meine Meinung auch wieder ein bisschen geändert, aber manchmal beschäftigt es mich trotzdem, gerade so in der Hinsicht von, also wir haben ja auch schon über die starke Leistung des Schauspielers von dem Bruder gesprochen und ich finde es auch gut, dass Nele das so hervorgehoben hat, weil halt eben ja auch russische Schauspielende so eine Plattform bekommen, ihr Können zu zeigen. Und deshalb finde ich es schade, dass es eben nicht mit einer russischsprachigen Person besetzt wurde. Andererseits haben Rachel Reed und Jacob anscheinend explizit nach russischsprachigen Schauspielenden gesucht und Connor hat halt so krass mit seiner Performance überzeugt, dass sie halt gesagt haben, wir müssen den jetzt einfach auch nehmen. Aber ich glaube, was mich so auf einer Ebene daran beschäftigt ist, er wird jetzt so krass als weißer Mann dafür gefeiert, dass er so krass Russisch spricht und einer marginalisierten Person, und marginalisierte Personen haben es halt im Schauspiel auch super schwer, würde man nie so das Lob dafür geben. Wenn, dann würde es nur dieses Art von rassistisches Lob geben, ah, du sprichst aber ganz schön gut Deutsch dafür, dass du von da und da kommst. Mhm. Und ich glaube, das stört mich so ein bisschen, dieser, also ich, der Hype ist auch zu Recht, weil er hat sich safe da auch reingekniet und so. Aber ich finde, man muss es auch so ein bisschen kritisch distanziert betrachten und sich auch sagen, okay, wenn man kein weißer Mann ist, würde man nie so Lob dafür bekommen, eine andere Sprache so zu erlernen. Hm. Und im ersten Moment wäre ich mal ein bisschen enttäuscht, dass er nicht native ist. Aber es ist natürlich trotzdem auch cool, wie das umgesetzt ist und auch in seinen Nuancen und dass sie auch so krass das in dieses Englisch auch so reingebracht haben.
Ich meine, das kann ja auch beides gleichzeitig wahr sein, ja, ne? Also, dass es eine sehr gute schauspielerische Leistung ist, dass es krass cool ist, dass sie viele russischsprachige SprachtrainerInnen damit eingebaut haben, um das halt so gut zu machen und so weiter. Und dass es halt gleichzeitig trotzdem uncool ist, weil gerade russischstämmige SchauspielerInnen in, ich sag jetzt mal Hollywood, ich weiß, es ist eine kanadische Serie, aber ich sag mal in Nordamerika, sonst vor allem in sehr stereotypische russische Rollen oder sowjetische, slawische, was auch immer, ne, in welcher Zeit die Filme dann spielen, Rollen gecastet werden, dass das dann umso, kann man das Wort schade steigern, umso tragischer ist, dass in so einer Rolle, die nicht so krass Stereotyp ist, die vielleicht von außen der Stereotype zugesprochen werden, aber die selber dann doch gar nicht so ist, wenn man sie ein bisschen genauer kennenlernt, dass genau dafür dann nicht jemand aus der eigenen Community gecastet wird. Also ich finde, es kann beides gleichzeitig wahr sein.
Shane antwortet jetzt auf diese Frage, is that what you want? Yeah, for sure. Und das finde ich ist so toll. Und das ist mir auch erst aufgefallen, als ich die Serie dann noch 2-3 Mal geguckt habe. Das ist nämlich sein Tell, in Anführungsstrichen. Also immer wenn er lügt, dann benutzt er in einer Abwandlung sure oder for sure, also so sicher, dieses so auf Deutsch übersetzt, so ja, passt schon. Darauf kommen wir dann in Episode 4 und 5 jeweils nochmal drauf zurück. Ich setze mir jetzt nochmal eine mentale Note, aber die Art und Weise, wie er das so abtut und wie er auch nach unten guckt, während er das sagt, das passt sehr, weil es genau das zeigt, was Shane nämlich eigentlich möchte. Ilya grinst auch so richtig süffisant, nachdem Shane das gesagt hat und so tut, als ob dieses Gespräch irgendwie überhaupt nicht stattgefunden hat. Also er lacht ihn richtig aus und durchschaut auch diese Lüge so gefühlt sofort mit dieser Art und Weise des Lächelns.
Er sagt es ja dann sogar auch, ne? Wow, you're a really bad liar. Also du bist ein richtig schlechter Lügner. Also er hat den Tell von Anfang an durchdrungen, sage ich mal, und wird das wahrscheinlich auch in Zukunft gut machen.
Ich finde es auch krass, dass er das sofort rafft. Also die Szene baut das natürlich auch so ein bisschen so auf. Aber das mit dem For Sure habe ich echt jetzt auch erst aus Neles Notizen gerafft und war so, okay, wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Und dass Ilya das halt sofort rafft, so irgendwie, das Shane vielleicht auch so Parolen bereit hat und auch oft Sachen sagt, die er gar nicht so denkt, irgendwie so, finde ich schon auch sehr bemerkenswert für den Charakter eben auch wieder.
Ja, also es ist halt wirklich so die Art und Weise, wie Shane da irgend for sure sagt, das ist halt wirklich ja fast eine Veränderung des Verhaltens und
es kommt nicht von Herzen.
Es kommt nicht von Herzen und das kann man ihm einfach nicht abkaufen. Und Ilja hat das ja, der wird auch im Buch ja immer wieder beschrieben als jemand, der sehr viel sieht und dem so sehr viel sehr schnell auffällt, was für den Sport an sich Eishockey natürlich auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Aber an der Stelle fällt ihm halt das sofort auf und er klockt, also er sagt ja auch direkt, das hat Becky ja eben auch gesagt, ne? Er callt Shane dann auch direkt aus.
Ja. Und also nachdem jetzt Shane sogar, also das finde ich auch noch ganz lustig, dass während diesem ganzen Dialog, er ist ja immer noch dabei, seine Schuhe anzuziehen, der Schuh fällt ihm einmal runter zwischendurch und er nimmt ihn wieder hoch, also da zeigt sich die Nervosität auch noch so in der Körpersprache. Ja, und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte dieser Minute und das ist wahrscheinlich eine der meist zitierten Szenen im Fandom rund um diese Serie, weil Ilja kommt jetzt, er war ja ein Stück nach hinten gegangen in diesem Gang der Lockers und kommt jetzt wieder zurück und das Szenenbild oder das Framing ergibt sich so, dass Ilja genau hinter Shanes Kopf stehen bleibt, also sein Penis ist quasi genau auf Kopfhöhe von Shane, das heißt, wenn Shane sich jetzt zur Seite umdreht, wird er dorthin gucken müssen, ob er will oder nicht. Ich würde sagen, wieder ein sehr bewusster Move von Ilja mal wieder. Genau, also stellt sich vor ihn und fragt ihn nach seiner Zimmernummer. Und Zahlen sind ja etwas, was in dieser Serie immer mal wieder vorkommt und wo was vielleicht auch manchmal sprechende Zahlen sind, manchmal auch nicht. Und ja, er fragt ihn nach seiner Zimmernummer. Also das aus der letzten Minute, das Not Here, könnte sich jetzt an einen anderen Ort verlagern, wenn Shane bereit ist, seine Zimmernummer rauszurücken.
Ich finde halt, diese Szene ist auch irgendwie so iconic. Ich weiß nicht, weil Ilja irgendwie mit seinem Körper auch so krass Platz einnimmt und Shane eher so kleiner, dunkel aussieht und Ilja dann halt wirklich so frontal mit seinem, also davor stand er ja auch seitlich zur Kamera und jetzt steht er halt auch frontal zu uns, zu den Zuschauenden. Und das hat irgendwie so was Ikonisches, so ein Bild. Man könnte es eigentlich auch schon so fast ins Museum hängen. Es hat schon irgendwie so künstliche Referenzen auch zu so, also ich kenne mich leider mit Kunst nicht ganz so gut aus, aber eher zu so griechischer Mythologie und eben halt so nackter Oberkörper mäßig und so. Und ich muss sagen, es sieht auch wirklich einfach sehr künstlerisch schön aus. Und das sage ich als Person, die eigentlich Sixpack-Oberkörper damit überhaupt nichts anfangen kann. Wirklich überhaupt nicht. Ich weiß auch noch, Twilight-Referenz wird vielleicht später irgendwann auch nochmal kommen. Aber ich weiß noch, bei Twilight war das so ein Ding, dass Jacob sein T-Shirt ausgezogen hat und man den Sixpack gesehen hat und das ganze Kino war wuh! Und ich war so not impressed. Und das, aber hier bin ich so, das ist irgendwie so eine impressive Szene und auch, wie Becky schon gesagt hat, Shane schaut auch sehr eindeutig so hoch und einmal ist die Kamera dann auch noch so, dass wir sehen, wie Shane von unten nach oben schaut und wir haben eigentlich in der Kamera eigentlich den Blick von Ilja nach unten auf Shane. Deshalb sieht man noch mehr, dass er so nach oben schaut und deshalb will ich diese Szene oder diesen Moment auch noch nutzen, um einen kleinen Shoutout an unsere Hörerin at Uli Walzebuck zu machen, die uns nämlich auf Episode 5 geschrieben hat, dass als Ilja oben auf dem Balkon steht und zu Shane unten runterschaut, dass das ja auch quasi der Moment ist, wo der Top auf seinen Button trifft. Und das haben wir in dem Moment natürlich auch wieder, weil Ilja ist oben und Shane ist unten. Also eine weitere sehr lustige Referenz auch.
Und Überraschung, nach ein paar Sekunden Überlegen rückt Shane seine Zimmernummer raus, nämlich 1410. Eine Zahl, die vielleicht sucht ihr mal auf unserem Cover von unserem Podcast, ob ihr die da irgendwo entdeckt. Es könnte sein, dass sie da irgendwo versteckt ist. Falls ihr sie findet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wo ihr sie entdeckt habt. Und dann macht Ilja so einen Move, also mit den Händen dreht er nochmal das Handtuch, was er ja um die Hüften hat, so ein, scheinbar um es fester zu stecken, aber bewegt sich quasi mit seinen Händen in seiner Leistengegend, während er sagt, well, if I come to 1410 tonight at 9 o'clock, also wenn ich heute um 9 Uhr zufällig zu diesem Zimmer kommen würde. Ja, und dann kommt das ikonische I might open und Ilja sagt, I might knock. Ich habe schon sehr viele Leute gesehen, die sich genau das tätowiert haben.
Ich nicht. Das habe ich mir nicht tätowieren lassen. Ich habe mir ein anderes Hated Rivalry Tattoo gemacht. Aber was ich hier noch einmal kurz einwerfen möchte in der Szene, und da tut es mir jetzt leid, dass ich jetzt auf HBO Max und deutsche Synchronisation draufhauen muss, aber in der deutschen Synchronisation wurde der Text inhaltlich verändert. Da sagt nämlich Shane auf die Frage, mache ich vielleicht auf? Und Ilya antwortet mit, vielleicht komme ich. Und das ist so, das hat mich wütend gemacht. Das, ich habe mir, kurzer Einblick in den Maschinenraum, wir haben am letzten Aufnahmetermin ein paar Minuten weiter vorne aufgenommen.
Also weiter hinten.
Deshalb wissen wir, was schon kommt.
Deswegen wissen wir.
Sonst hätten wir natürlich noch nicht geguckt, was als nächstes kommt.
Nee, aber da haben wir auch über deutsche und englische Synchronisation gesprochen. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal ein bisschen mehr mit der deutschen Synchronisation auch zu beschäftigen. Spoiler, ich habe nicht alles geguckt, weil es mich wirklich wütend gemacht hat. Aber gerade die Szene, das macht mich wirklich traurig für die Leute, die wenig Englisch verstehen, weil der Satz, I might open, I might knock, der ist auch für die Charakterentwicklung von den beiden super wichtig, weil Shane ist derjenige, der sich mehr öffnen muss. Ilya ist derjenige, der ein bisschen mehr noch auf andere Leute zugehen muss, der eben sich auch ein Stück weit öffnen muss, aber halt anders. Und das ist in der deutschen Synchronisation einfach falsch übersetzt. Oder bewusst, um halt da irgendwie so einen Witz draus zu machen, von wegen, ja, ich komme, haha, witzig. Mhm. Aber das, boah, sorry, das hat mich wirklich, also, das hat mich gepackt. Was soll das? Also, deutsche Synchronisation richtig und wichtig, weil Zugänglichkeit, weil deutscher Synchromarkt auch super wichtig für Wirtschaft und Film und Kino generell. Deutsche Synchronisationskultur, fair enough. Aber dann bleibt doch wenigstens am Text und macht nicht irgendwelche, das wird sicherlich abgenommen worden sein, aber warum diese Änderung? Ich check's nicht. Und ich check sonst viel, aber das check ich wirklich nicht.
Ich check's tatsächlich ein bisschen, wobei ich sagen muss, du hast absolut recht, die wichtigste Ebene geht hier verloren, was Charakterentwicklung betrifft. Aber ich verstehe tatsächlich das I might open auch ein bisschen als so zweideutig. Also es hat ja viel mit schwulem Sex und so auch zu tun. Und da ist Öffnen gewisser Körperteile auch sehr wichtig. Und das passt auch wieder zu der Rollenzuschreibung von Shane. Und deshalb ist halt dieser Witz quasi so ein bisschen in die andere Richtung ins Deutsche übertragen worden. Aber ich würde dir recht geben, also ich bin eh auch oft kein Fan von Übersetzungen, wie es ist. Und ich verstehe deshalb, dass ein Translator oder eine Translatorin sich das anguckt und sagt, okay, ich muss irgendwie diesen Witz, der da ja schon auch, also für mich spielt dieser sexuelle Witz hier auch sehr offensichtlich mit, irgendwie übersetzen und hat es halt dann verschoben. Und zwar ja auch so, dass es der Charakterzuschreibung von Ilya passt, nämlich ich komme so irgendwie. Richtig im Eurovision-Erika-Style. Naja. ja, aber es ist super schade, dass halt die wichtigere charakterliche Sache da total untergeht. Und irgendwie mag ich das auch nicht, dass wir manchmal im Deutschen echt so übersetzen, dass wichtige Ebenen verloren gehen. Ja.
Mit dem I Might Knock setzt jetzt ein neues Musikstück ein. Es ist keins vom Original Soundtrack, sondern ein Popsong von Feist, und zwar Sea Lion Woman. Und ich glaube, Nele freut sich schon seit Stunden darauf, uns jetzt ganz viel über dieses Musikstück zu erzählen.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Heated Rivalry das erste Mal gesehen und das zweite, was ich dann direkt danach gemacht habe, war, nachdem ich alle möglichen Reels und alles meine Liebe dafür ins Internet gepumpt habe, war dann wirklich so, okay, ich brauche diesen Soundtrack, weil der Soundtrack ist großartig. Und das ist das erste, ich sag mal, kanonische Stück, Popstück, was in dieser Serie vorkommt. Das ist ein Cover von einem African-American Folksong über Sexarbeiterinnen und die Farben ihrer Kleidung, die für die unterschiedlichen Dienste stehen, die sie anbieten. Es ist ein großartig gewähltes Stück, weil es ist ein Time-Period-Stück. Also es kam 2007 raus, passt in die Zeit. Aber es passt auch einfach so perfekt in diese Szene, weil das so ein Upbeat-Tempo ist. Und der Text an sich geht halt eben um diese Sexarbeiterin. Aber der passt einfach so in das, was wir jetzt dann gleich sehen. Also der Song fängt quasi an und wir sehen Shane Hollander in den letzten Sekunden dieser Minute, die wir jetzt besprechen, wie er sich nochmal seine Krawatte zurechtrückt. Aber der Song hat halt so diesen Upbeat-Tempo-Beat und es geht halt wirklich so dieses Sea-Line, also dieses
Sea-Line-Woman, Sea-Line-Woman.
Es geht viel um diese Frauen und es ist einfach generell so ein, ja, der Song hat so ein catchy Vibe, aber es geht eigentlich um so ein schweres Thema, nämlich halt eben Sexarbeiterin. Und es geht ja aber auch um die Klamotten und das passt halt super gut in die Szene, die jetzt kommt.
Ja, also dadurch, dass dieser Song so eine krasse Geschichte hat, ist es auch so doppeldeutiger vom Namen her. Also dieses Cover heißt eben Sea Lion Woman, also wie Seelöwe-Frau. Aber die Originalversion könnte, also es gibt auf Wikipedia im Artikel sind auch noch ganz viele weitere Bezeichnungen für diesen Song, weil der ganz viel mit Wörtern spielt und es könnte auch Sea Lion Woman, also Frauen, die man sieht, die in der Warteschlange da so stehen oder sogar an der Sea Lion, also am Hafen stehen und daher kommt auch eben diese Geschichte von diesen Prostituierten, die an Häfen quasi warten auf Matrosen, die nach Hause kommen und wie Nele eben schon gesagt hat, dass man anhand der Collars oder der Farben von den Dresses, von den Kleidern eben sehen kann, was sie so anbieten. Und ich fand noch interessant, dass das Original, wieso Original, vom Original zu sprechen, ist schwierig, weil es gibt eine Komposition von 1939 und dann gibt es aber eine Aufzeichnung von irgendwie in den 60er Jahren und da hat sich der Song von dieser Aufzeichnung eben von Nina Simone auf der B-Seite von Mississippi Goddamn befunden, was ein großer Civil Rights Protest Song ist, was ich irgendwie noch spannend fand und ich hatte auch noch recherchiert, so, ich wollte noch mal so ein bisschen wissen, warum hat Jacob sich eigentlich für gewisse Songs entschieden und ich konnte aber jetzt nur rausfinden anhand von Interviewmaterial, dass sie diesen Song erst last minute bekommen haben und dass er geschockt war, dass sie den wirklich bekommen, weil er sich eigentlich gedacht hat, dass es viel schwieriger ist, den zu bekommen durch diese, also es ist ein Cover von dem Nina Simone Song und deshalb ist, glaube ich, die Rechte dann auch wieder schwierig mit dem Song und deshalb waren sie umso überrascht, dass sie diesen Song wirklich bekommen haben und ich finde, das ist halt auch schon, also wir sind jetzt beim ersten Popsong irgendwie so, man merkt, dass Jacob eine große Liebe zur Musik hat, werden wir noch sehr viel öfters dazu kommen und er hatte dann auch in diesem gleichen Interview noch gesagt, er wollte nicht die Musik benutzen, die jeder sonst benutzt hat, weil es stand wohl auch der Vorschlag im Raum, Charlie XCX zu benutzen, was zu dem Zeitpunkt jeder benutzt hat und dann war er so, ja, ich will nicht das benutzen, was jeder sonst benutzt und ich finde, das merkt man, also es sind sehr wirklich krasse Auswahl von Popsongs und sehr strategisch durchdacht. Und eben auch, wie es jetzt passt mit den Klamotten, ist doch crazy irgendwie so.
Ja, plus man muss halt auch nochmal dazu sagen, Leslie Feist ist eine kanadische Popsängerin und Gitarristin. Die kennt man im deutschsprachigen Raum vor allem wegen 1, 2, 3, 4, tell me that, you know, was man, weil das mal in einem deutschen Werbespot für, ich glaube,
Apple,
iPod Nano oder sowas benutzt wurde, also 2007. Dadurch ist sie so ein bisschen als One-Hit-Wonder so verschrien. Ihre Songs im US-Fernsehen sind aber so krass. Also wir kommen noch zu My Moon, My Man. Das war für mich nochmal so ein richtig krasser Song.
Ja, liebe ich auch.
Den liebe ich auch einfach sehr.
Habe ich schon für Outfit-Checks verwendet, deswegen.
Aber My Moon, My Man kennt man eigentlich nicht wegen Heated Rivalry, sondern wegen Grey's Anatomy und da auch in den eher früheren Staffeln. Also Feist ist einfach eine ganz tolle, eben kanadische auch, Popsängerin und Gitarristin. Und die kommt aus Amherst in Nova Scotia. Also hört euch ihr ganzes Oeuvre an, mal unabhängig von den Songs, die wir euch vorstellen. Das ist eine ganz tolle Musikerin.
So, das Stück läuft und die Szene endet und damit auch unsere Minute endet damit, dass ihr ja weggeht und ja, Shane noch mal so einen kurzen Augenzusammenkneif und sich Schüttelmoment hat, also so ein Realisationsmoment, krass, das ist jetzt hier gerade passiert und da könnte nachher jemand vorbeikommen und klopfen an die Tür und ja, was da dann passiert, hören wir in der nächsten Minute. See you next episode.
See you.
Tschüss.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Holender, will you come to my cottage this summer?